Deutschlandfunk Nova. Update.
El gobierno continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.
Im Streit um Katalonien kündigt die spanische Regierung weitere Schritte nach Artikel 155 der Verfassung an. Das bedeutet, sie könnte schon bald die Kontrolle über die Region übernehmen. Der Katalonien-Konflikt ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Bis heute um 10 Uhr sollte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont klipp und klar sagen, ob er die Unabhängigkeit seiner Region erklärt hat oder nicht. Das hat er nicht getan, sondern er hat in einem Brief an Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy erneut einen Dialog mit der Zentralregierung gefordert und er hat auch damit gedroht, einen Schritt weiter zu gehen.
Wenn die Staatsregierung sich weiterhin dem Dialog verweigert und die Repression fortsetzt, könnte das katalanische Parlament formal über die Unabhängigkeit abstimmen, was es am 10. Oktober nicht getan hat.
Puigdemont beruft sich dabei auf das Referendum vom 1. Oktober. Das hatte das spanische Verfassungsgericht aber für illegal erklärt, denn in der Verfassung heißt es:
Die Verfassung stützt sich auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation.
Die Reaktion aus Madrid auf Puigdemonts Brief kam prompt. Der spanische Regierungssprecher verlas eine scharfe Erklärung. Niemand möge daran zweifeln, dass die Regierung alles unternehme, um in Katalonien die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen.
Que nadie dude, que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional.
Laut Artikel 155 der Verfassung darf die Zentralregierung einer Region notfalls die Autonomie entziehen und die Verwaltung selbst übernehmen. Dieser Artikel ist übrigens fast wörtlich abgeschrieben aus dem deutschen Grundgesetz. Am Samstag will die Regierung in Spanien genau darüber beraten. Fraglich bleibt, ob mit alle Mittel auch militärische Mittel gemeint sind. Auf die Zusammenarbeit der katalanischen Behörden kann die Zentralregierung kaum zählen. Rajoy hatte gestern im Parlament immerhin die Möglichkeit eines Dialogs erwähnt. Falls Puigdemont die Unabhängigkeit erklärt habe, müsse die Regierung reagieren. Andernfalls aber könne man hier im Parlament miteinander reden.
Si ha declarado la independencia de Cataluña, el gobierno está obligado a actuar de una forma y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento.
Um tatsächlich den Artikel 155 anzuwenden, zum ersten Mal seit die aktuelle Verfassung 1978 in Kraft getreten ist, braucht Rajoy die Zustimmung des Senats. Rajoys konservative Partei hat dort eine Mehrheit. Aber die spanische Länderkammer will erst Ende nächster Woche zusammenkommen. Vielleicht ist also doch noch Zeit für eine friedliche Lösung. Unabhängig von dem, was die Verfassung erlaubt, sieht unser Madrid-Korrespondent Burkhard Birke eine Mitschuld an der derzeitigen Situation bei der spanischen Regierung.
Katalonien versucht seit Jahren in Madrid einen besseren Finanzstatus und auch die Anerkennung als Nation. Und man hat jahrelang in Madrid an die Türen geklopft und immer wieder die Tür vor den Kopf zugeknallt bekommen. Madrid will nicht einlenken und Carles Puigdemont kann nicht einlenken. Somit haben wir den totalen Kollisionskurs momentan.
Manche hoffen nun auf ein versöhnliches Signal vom EU-Gipfel in Brüssel. Dort stellten sich aber gleich zum Auftakt mehrere Spitzenpolitiker hinter Ministerpräsident Rajoy, unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron. Und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte dem spanischen Radiosender COPE, kein Land in Europa könne eine Unabhängigkeit Kataloniens akzeptieren.
Nadie in Europa podría aceptar la independencia de Cataluña.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auf Twitter wächst die Sorge, dass der Katalonien-Konflikt eskaliert. Uwe Jakobsen twittert, Rajoy ist der falsche Mann am Ruder, seine Aktionen kontraproduktiv. Gewalt sollte keine Option sein. Helmut Klebank meint dagegen zu einer möglichen Intervention der Zentralregierung, logische Konsequenz. Allerdings muss dennoch weiter geredet werden. Die Verhärtung auf beiden Seiten ist ein Desaster. Und Tvesco fragt, besitzen die Katalanen und Spanier eigentlich Atomwaffen? Auch die Auswirkungen auf Europa werden diskutiert. Tom Klein sieht es so. Da bastelt man mühselig an einem gemeinsamen, starken Europa und die Katalanen machen auf Kleinstaaterei. Wie dämlich. Michael Graf fordert, dass die EU eingreift. Aber er steht auf der anderen Seite. Der Artikel 155 verletzt meines Erachtens ganz klar das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Was sonst noch wichtig war?
Im Rahmen der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition im Bund saßen heute zum ersten Mal FDP und Grüne allein zusammen. Danach sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer, man sei auf den 8500 Kilometern bis nach Jamaika wieder ein bisschen weitergekommen. Beide Seiten nannten die Gespräche respektvoll und fachlich tiefgründig. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner meinte, beiden Parteien sei klar, dass man nicht den ausgetretenen Pfaden der Union folgen wolle, wenn es zu einer gemeinsamen Regierung kommen sollte. Am Freitag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne erstmals alle gemeinsam über die geplante Jamaika-Koalition sprechen. Der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zu den Panama Papers hat den EU-Staaten in Sachen Steuerhinterziehung ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Im Abschlussbericht heißt es, einigen Ländern mangele es an politischem Willen, Betrug und Steuervermeidung zu verhindern. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold warf den europäischen Regierungen vor, nötige Reformen zu blockieren.
Diese Kultur der Straflosigkeit darf so nicht weitergehen, sondern wir brauchen eine echte Offensive gegen Finanzkriminalität in Europa.
Auch der CSU-Europapolitiker Markus Ferber forderte Konsequenzen, wie zum Beispiel eine schwarze Liste mit Steueroasen. In den Panama Papers hatte ein internationales Journalistennetzwerk vor mehr als einem Jahr die Geschäfte mit Scheinfirmen in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. Zu Beginn der Sitzung hatte der Untersuchungsausschuss der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia gedacht. Sie hatte schon vor Veröffentlichung der Panama Papers öffentlich gemacht, dass in Malta hohe Politiker in Steuerbetrug verwickelt waren. Für den Ausschuss war sie eine wichtige Zeugin. Am Montag wurde Galizia mit einer Bombe getötet, die an ihrem Leihwagen versteckt war. Der Ausschussvorsitzende Werner Langen von der CDU versprach, sie werde nicht vergessen.
Wir verurteilen diesen Mord aufs Schärfste und fordern eine internationale Untersuchung.
Die Ermittler in Malta gehen inzwischen davon aus, dass die Bombe mit einem Handy ferngezündet wurde. Wer hinter dem Attentat steckt, ist noch unklar. Galizias Söhne forderten Maltas Regierungschef Joseph Muscat zum Rücktritt auf. Sie schrieben auf Facebook, uns interessiert Gerechtigkeit nicht ohne Veränderung. Galizia hatte einigen von Muscats Mitarbeitern und dessen Frau vorgeworfen, Briefkastenfirmen in Panama zu unterhalten und über sie illegale Geschäfte abzuwickeln. Das EU-Parlament will nächste Woche über Korruption und Steuerbetrug in Malta beraten. Galizias Angehörige sollen dabei sein. Beim Familiennachzug von Flüchtlingen sind in den letzten Monaten immer wieder hohe Zahlen wie 1 Million Menschen im Gespräch gewesen. Eine neue Studie kommt jetzt zu dem Schluss, dass die Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Deutschland kamen, höchstens 120.000 Frauen und Kinder nachholen werden. Viele Asylbewerber seien jung und ledig, nur knapp die Hälfte ist verheiratet. Und wer als Flüchtling schon verheiratet war, sei meist gleich mit Ehepartnern und Kindern nach Deutschland gekommen. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat heute vorgeschlagen, in Europa ankommende Flüchtlinge nach einem festen Verteilungsschlüssel automatisch umzusiedeln. Wie viele Menschen ein Land aufnehmen muss, soll sich nach seiner Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft richten. Wenn das Europaparlament dem Vorschlag zustimmt, dann wäre er die Grundlage für Verhandlungen mit dem EU-Ministerrat.
Was noch wichtig wird:
Um Flüchtlinge wird es auch beim EU-Gipfel in Brüssel gehen, der vor gut 3 Stunden begonnen hat. Außerdem um Nordkorea, den Iran, das Verhältnis zur Türkei, vielleicht auch um Katalonien und sicher um den Brexit. Großbritanniens Premierministerin Theresa May kündigte an, schon bald eine Lösung für die rund 3 Millionen EU-Bürger zu finden, die in Großbritannien leben. Auf Facebook hat sie ihnen ein Bleiberecht in Aussicht gestellt.
Setting out ambitious plans for the weeks ahead, particularly for example in reaching an agreement on citizens' rights.
May klingt damit optimistischer als die meisten EU-Vertreter. Eigentlich sollte es bei diesem Treffen ein Signal geben, dass die zweite Phase der Verhandlungen beginnen kann. Aber in den Kernfragen der Bürgerrechte, der Zukunft der irisch-nordirischen Grenze und der finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gibt es kaum Fortschritte. Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok fordert deshalb, hart bleiben.
Dies ist auch eine Frage, wer die besseren Nerven hat.
Der Entwurf für die Abschlussresolution des Gipfels enthält allerdings, auch auf Drängen der Bundesregierung, den Hinweis, dass sich die EU zumindest auf Phase 2 der Brexit-Verhandlungen vorbereitet. Sie soll nach dem Dezember-Gipfel beginnen. Viele britische Firmen weisen inzwischen auf mögliche negative Folgen des Brexits hin. Der Betreiber des Hafens von Dover etwa warnt in einem Video vor bis zu 30 Kilometer langen Staus, wenn sich die Abfertigungszeit für Lkw nur von jeweils 2 auf 4 Minuten verlängert.
Even if it took just an extra 2 minutes to process a lorry, it would cause queues of over 17 miles at Dover.
Und sonst in der Welt?
Amnesty International sieht die Meinungsfreiheit in Polen massiv eingeschränkt. In einem heute vorgestellten Bericht heißt es, friedliche Demonstranten sind massiven Repressalien ausgesetzt. Sie würden überwacht, bedroht und sogar strafrechtlich verfolgt. Und das alles nur, weil sie für die Menschenrechte auf die Straße gingen. Weiter heißt es, die polnische Regierung untergrabe mit immer neuen Maßnahmen den Rechtsstaat. Als Beispiel führen die Menschenrechtler ein neues Gesetz vom
letzten Dezember an. Das führe dazu, dass monatliche regierungsfreundliche Kundgebungen zugelassen werden und andere Anträge auf friedliche Versammlungen abgelehnt werden. Seit rund 2 Jahren ist die Regierung von Ministerpräsidentin Beata Szydło im Amt. Viele Kritiker werfen ihr vor, den Rechtsstaat in Polen zu schwächen. Neuseeland bekommt möglicherweise die jüngste Regierungschefin, die jemals an der Spitze des Landes gestanden hat. Es geht um die 37-jährige Jacinda Ardern, die Chefin der neuseeländischen Sozialdemokraten. Ihre Partei hat sich mit der nationalistischen Partei New Zealand First auf eine Koalition geeinigt. Außerdem unterstützen die Grünen die Labour-Politikerin, auch wenn sie nicht Teil der Koalition werden. Das reicht, damit Ardern im Parlament zur Premierministerin gewählt werden kann. Die Politikerin ist erst im August an die Labour-Spitze gewählt worden. Sie hatte ihre Partei im Wahlkampf binnen kurzer Zeit enorm nach vorn gebracht. Neuseeländische Medien sprechen vom Jacinda-Effekt und vergleichen sie mit Politikern wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder dem kanadischen Premier Justin Trudeau. In China versuchen sich große Unternehmen immer wieder mit der Staatsführung gutzustellen. Das ist gut fürs Geschäft. Der Internetkonzern Tencent hat gerade eine neue App in diese Richtung auf den Markt gebracht. Sie heißt Klatschen für Xi Jinping, eine großartige Rede. Es geht darum, dass man Chinas Staatschef applaudieren darf, auch wenn man nicht auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei ist. Die App funktioniert so: Es werden kurze Ausschnitte aus seiner Auftaktrede abgespielt. Anschließend werden applaudierende Hände auf dem Display gezeigt. Tippt man die an, klatscht Sie. Ziel des Spiels, so viel wie möglich Applaus für Xi binnen einer bestimmten Zeit. Die App hat der Hersteller bei WeChat bereitgestellt. Sie wurde in den letzten 2 Tagen fast 1 Milliarde Mal runtergeladen und das bei 1,4 Milliarden Einwohnern in China.
Wissensnachrichten.
Für Mückenhasser klingt das vielleicht cool, aber es ist, glaube ich, eigentlich keine gute Nachricht. Die Biomasse der Insekten in Deutschland, also das Gewicht aller Insekten bei uns, ist in den letzten Jahren um mehr als 3/4 zurückgegangen. Das sagt ein Forscherteam aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Veronika von Borries aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wie haben die Forscher das rausgekriegt?
Also sie stützen sich auf die Arbeit eines kleinen Vereins von Insektenliebhabern in Krefeld. Der stellt seit 27 Jahren in Naturschutzgebieten in Nord- und Westdeutschland Insektenfallen auf, um eben festzustellen, welche Arten wo unterwegs sind und vor allem, wie viele Insekten fliegen. Und dafür wird der Inhalt der Fallen dann eben gewogen.
Und im Laufe der Zeit hat die Waage dann immer weniger angezeigt.
Ja, und zwar deutlich. Die Forscher sagen, zwischen 1989 und 2016 ist die Biomasse der Insekten um 76% zurückgegangen. Mhm. Und vor allem im Hochsommer, wenn die meisten Insekten eigentlich Hochsaison haben, ist der Rückgang wirklich dramatisch. Da liegt der bei 82%.
Jetzt sagst du, die Zahlen kommen von einem Verein in Krefeld. Publiziert wurde die Studie aber doch von einem Team aus Wissenschaftlern aus mehreren Ländern. Was haben die denn noch dazu der Studie beigetragen?
Ja, vor allem statistische Methoden, denn diese Messungen der Krefelder Hobbyforscher, die haben halt Lücken. Hm. Zum Beispiel wurde halt kein Messort kontinuierlich 27 Jahre lang jedes Jahr vermessen, sondern an den meisten Orten wurde nur einmal eine Falle aufgestellt innerhalb von 27 Jahren. Also mussten die Experten zu so statistischen Tricks greifen, um aus diesen verstreuten Daten dann eine allgemeine Aussage ziehen zu können.
Und was haben die gemacht?
Die haben die Naturschutzgebiete, wo die Fallen aufgestellt wurden, halt in verschiedene Lebensräume unterteilt. Also zum Beispiel Feuchtgebiete, Waldwiesen, Heidelandschaft und so weiter. Und dann haben sie gesagt, zum Beispiel Feuchtgebiete in Norddeutschland, da kommen generell die gleichen Arten vor. Also können wir die Daten von einem Feuchtgebiet auf andere Feuchtgebiete übertragen. Und dadurch konnten sie dann quasi die Lücken in den Daten schließen.
Mhm. Haben die Forscher denn Erklärungen dafür, wie es zu dem Rückgang kommen konnte?
Nein, nicht wirklich. Sie haben versucht, der Sache auch wieder statistisch auf die Spur zu kommen. Mit Wetterdaten zum Beispiel und Daten zur Pflanzenvielfalt und zur landwirtschaftlichen Nutzung. Aber sie haben keine wirklich überzeugende statistische Erklärung. Sie sagen, es könnte an der Landwirtschaft liegen, an den Monokulturen und den Pestiziden. Mhm. Aber belegen können sie das mit den vorhandenen Daten nicht.
Okay. Kommen wir vom Insektensterben zu Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche. Die Ursache für Legasthenie könnte in den Augen liegen.
Ja, das glauben Forscher aus Frankreich. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass die Zellen, die im Auge Licht verarbeiten, bei Legasthenikern symmetrisch angeordnet sind. Das könne bei den Betroffenen zu gespiegelten Bildern von Buchstaben im Kopf führen, was natürlich das Lesen deutlich schwieriger macht. Bei Menschen ohne Legasthenie sind die Lichtzellen asymmetrisch angeordnet und dadurch können eben auch keine Spiegelbilder entstehen.
Heißt das denn auch vielleicht, dass es bald eine Behandlung für Leserechtschreibschwäche gibt?
Es gibt zumindest Tests mit einer LED-Lampe, die so schnell flackert, dass das Auge das nicht sieht. Das Geflacker hilft dem Hirn von Legasthenikern, aber offensichtlich gespiegelte Bilder wieder zu löschen. Und bei Tests hat das wohl ganz gut funktioniert, aber das Ganze muss jetzt noch genauer untersucht werden.
Okay, zum Schluss gibt es noch Beweise für eine Weisheit, die jeder Erasmus-Student kennt. Mit ein bisschen Alkohol im Blut funktioniert das mit der Fremdsprache gleich viel besser.
Das haben Forscher der Uni Liverpool tatsächlich wissenschaftlich belegt. Sie haben deutsche Studenten in den Niederlanden, die gerade angefangen hatten, Niederländisch zu lernen, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine bekam ein alkoholfreies Getränk, die andere etwa so anderthalb Bier. Dann sollten die alle ein paar Minuten mit einem Niederländer sprechen. Der wusste nicht, ob sein Gegenüber Alkoholintus hatte oder nicht. Und das Gespräch wurde aufgenommen und danach von niederländischen Muttersprachlern bewertet. Die Studenten, die etwas getrunken hatten, die kamen dabei deutlich besser weg, vor allem bei der Aussprache.
Okay.
Und die Wissenschaftler vermuten, dass das eben daran liegt, dass Menschen unter Alkoholeinfluss weniger gehemmt sind.
Aber vielleicht doch nicht zu viel trinken, sonst wird es wieder unverständlich. Danke, Veronika.
Wetter.
Der Tag geht oft mit ein paar Sonnenstrahlen zu Ende und auch in der Nacht bleibt es trocken. Morgen ziehen dann über den Norden und Westen dicke Wolken und die bringen auch Regen mit. Ansonsten bleibt es herbstlich und trocken bei ähnlichen Temperaturen wie heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.